Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen in der Stille um Gottes Segen für uns durch sein Wort bitten. O Herr, hilf, dass ganz gehöre uns der Segen, dir die Ehre. Amen. Bin ich hinten zu verstehen? Ich fühle mich wie zu Hause, liebe Gemeinde. Da sitzen die, die am schlechtesten hören, immer am weitesten hinten. So ist das in Oelsnitz, wo ich herkomme und da sage, kannst du mal ein bisschen lauter reden? Ich habe gar nicht verstanden, was du gesagt hast. Also ich freue mich, wenn ich hinten zu verstehen bin. Ja, liebe Gemeinde, beim letzten Gottesdienst, der Thomas hat das schon angekündigt, hatte ich aus Römer 12, 1 und 2 die ersten beiden Verse, und zwar den ersten Teil, mit euch bedacht. Ich will es nochmal vorlesen, um es nochmal in Erinnerung zu rufen. Man weiß es ja über so eine lange Zeit dann auch nicht mehr. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, beiderlei Geschlechts, bei der modernen Übersetzung steht dann auch Schwestern noch dazu, aber ich habe so eine alte Bibel, von der ich mich nicht so trennen kann. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich hatte das letzte Mal über den ersten Teil nachgedacht. Was heißt es, stellt euch nicht der Welt gleich, und was ist ein vernünftiger Gottesdienst, dass das damit zusammenhängt, sich eben Gott zur Verfügung zu stellen, seinen ganzen Menschen, meinen Leib, meine Seele, meinen Geist Gott zur Verfügung zu stellen, war damals der Inhalt der Predigt. Heute der zweite Teil. Nämlich ändert euch durch die Erneuerung eurer Sinne, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. So steht es bei Luther in der alten Übersetzung. Die griechische Übersetzung bringt für das Wort Vollkommene das Wort zielgerichtet. Ich finde das einen entscheidenden Unterschied. Ob etwas vollkommen ist oder ob etwas aufs Ziel gerichtet ist. Ein ganz feiner Unterschied. Zielgerichtet heißt doch am Ziel ankommen. Und das Ziel des Lebens, gehe ich mal davon aus, ist die Ewigkeit. Deshalb, weil so viele Menschen mit der Ewigkeit nichts anfangen können, können sie, das ist meine Beobachtung, auch mit Tod und Sterben und alles, was damit zu tun hat, nicht umgehen und verdrängen das, weil was für sie unheimlich ist. Für sie ist dann alles zu Ende, es ist nicht das Ziel. Und vollkommen ist ja perfekt. Und wenn Paulus sagt, und das hat viele Christen im Laufe der Jahrhunderte auch an die Grenzen ihrer Möglichkeiten gebracht, wenn wir in dieser Ausdrucksweise perfekt sein sollen, dann merken wir ja immer, wir sind es nicht. Und da kriegen viele große Not, weil sie nicht perfekt sind, und es langt und langt und langt immer noch nicht. Und daher sind aus meiner Sicht der Dinge sehr viele Selbstwertstörungen auch bei Christen entstanden. Aber da müsste man extra mal drüber reden, das ist ein eigenes Thema. Aber das ist ein Punkt, den ich sehr schade finde, weil ich glaube, perfekt ist nicht das Ziel. Mein alter Lehrer Reinhold Ruder hat immer gesagt, Sie wollen das Perfekte, warten Sie noch ein bisschen, das gibt's im Himmel. Das hat mich unheimlich entlastet. Sie wollen das Perfekte, das gibt's im Himmel. Wir werden hier nicht perfekt. Aber zielgerichtet heißt, wohin? Aber mal der Reihe nach. Wie oft habe ich in Gebetsgemeinschaften Menschen beten hören, Herr, ändere mich. Also steht ja hier, ändert euch durch die Erneuerung eurer Sinne. Wie oft habe ich gehört, Herr, ändere mich. Herr, mach mich doch ruhiger oder besonnener oder ordentlicher oder barmherziger. Oder was der Geier, was die Menschen da alles wollen. Und es ist ja auch nicht, ist ja auch verständlich. Aber es bleibt dann alles beim Alten. Und bei der nächsten Gebetsgemeinschaft, beim nächsten Lobpreislied wieder genau das Gleiche. Nur ist das ja alles mal verständlich, aber wenn das über 20, 30, 40 Jahre geht, da ist doch mal da darf man doch mal fragen, was ist da? Warum ändert sich da nichts? In Gebetsgemeinschaften, wo ich bekannt bin, also wo ich fremd bin, würde ich das nicht machen, aber wo ich bekannt bin, wenn dann wieder jemand betet, Herr, ändere mich, da habe ich schon Nein geredet. Wie soll er denn das machen? Da bist du natürlich dann der Provokateur, wenn du in der Gebetsgemeinschaft Nein redest, das geht ja nun gar nicht. Aber ich würde gerne die Menschen auch mal zum Nachdenken bringen, wie soll er denn das machen? Na, dann kommt meistens, der macht das schon. Ja, haben sie 30 Jahre vergangen und der Mensch ist immer noch jähzornig. Da ist doch irgendwo was auf der Strecke geblieben, da muss man doch sagen, da stimmt irgendwas nicht. Aber was denn nun? Fangen wir mal ganz von vorne an, das ist mein erster Teil. Paulus, ein Jesus- und Menschenkenner allerhöchster Güte, geht da anders ran. Er sagt im Römer 12, ändert euch. Nicht lasst euch ändern. Das ist ein hochinteressanter Unterschied. Ändert euch ist aktiv, lasst euch ändern ist passiv. Die meisten Christen wollen sich ändern lassen. Also wollen sie nicht ändern. Das ist schon verrückt. Und das ist ganz auf der Linie des Neuen Testamentes, kehrt um. Nicht lasst euch umkehren. Es ist ein aktives Geschehen. Nur ist die Frage, wie soll man das tun? Und dann strengen sich die meisten an und geben sich Mühe und so weiter und so fort und fallen doch immer wieder in ihr altes Muster rein. Und man verkrampft. Und noch dazu, wenn man perfekt sein will. Aber Paulus gibt gleich die Erläuterung, wie wir das tun sollen. Und damit sind wir einen ganz entscheidenden Punkt weiter. Paulus sagt nämlich, ändert euch durch die Erneuerung eurer Sinne. Durch die Erneuerung eurer Sinne. Ja, was sind die Sinne? Haben wir alle in der Schule gelernt, der Mensch hat 5 Sinnesorgane. Augen, Ohren, schmecken, riechen und tasten, fühlen, genau. Was machen wir mit den Sinnen? Wir nehmen mit den Sinnen die Welt wahr, also unsere Umwelt wahr. Wir nehmen Menschen wahr, wir hören sie. Wer nicht hören kann, hat in der Regel gute Augen und umgedreht. Wer nicht sehen kann, entwickelt in der Regel ein viel feineres Gehör. Das heißt, wir nehmen die Welt wahr, wir nehmen Personen wahr. Wir nehmen zum Beispiel jemand wahr, dass der komisch gegenüber uns tritt oder uns übersieht. Und jetzt übersieht uns jemand und dann kommen uns komische Gedanken. Also mir sagte mal eine Frau, das werde ich nie vergessen, die sagte mal mir, mich kann niemand leiden. Auf meine Frage, und sie war aber sehr beliebt, in ihrem Umfeld sehr beliebt, das wusste ich. Und dann sagt die Frau zu mir, mich kann niemand leiden. Und da habe ich sie gefragt, woran machen Sie das fest? Woran merken Sie das? Und da sagte die Frau, das fand ich sehr interessant, bin dieser Tage durchs Dorf gegangen und da kommt mir auf der anderen Straßenseite Frau Meier entgegen und grüßt mich nicht. Und da denke ich, was habe ich jetzt wieder gemacht, dass die mich nicht grüßt? Da kriegte ich die Krise. Da dachte ich, die Frau nimmt etwas wahr, Frau Meier grüßt sie nicht, zieht eine Schlussfolgerung, die kann mich nicht leiden. Da dachte ich, ich werde verrückt. Wenn mich jemand nicht grüßt, käme ich doch nie auf die Idee, dass der mich nicht leiden könnte. Der Verrückte. Wenn mich jemand nicht grüßt, denke ich als allererstes, der ist in Gedanken versunken, der hat mich nicht gesehen oder was weiß ich und pipapo. Aber auf die Idee zu kommen, dass der mich nicht leiden kann, der kennt mich nicht. Und da kommen Leute auf solche komischen Ideen. Und dann kriegen sie ein großes Problem. Die kann mich nicht leiden, der kann mich nicht leiden. Also Rückschluss, bin ich nichts wert. So funktioniert das Leben. Es ist doch zum Kotzen. Kann doch nicht sein. Und das Interessante ist, wenn man jetzt mal genauer nachguckt, wir ziehen immer aus dem, was wir erlebt, Schlussfolgerungen. Was denn wir sehen, was wir hören, was wir empfinden, ziehen wir Schlussfolgerungen. Und Paulus sagt, zieht doch mal an, ändert eure Sinne. Zieht doch mal andere Schlussfolgerungen. Nehmt doch mal was anderes wahr. Und in dem Moment, wo man etwas anderes wahrnimmt, kann es passieren, dass man ganz andere Empfindungen und Gefühle bekommt. Das ist ja das Verrückte. Mal ein Beispiel aus der Jugendarbeit, liegt ja über 30 Jahre zurück. Damals in der jungen Gemeinde, in einer jungen Gemeinde im Oberen Vogtland, war ein bildhübsches Mädchen. Ein bildhübsches Mädchen, damals 16 Jahre alt. Und was mich damals sehr ärgerte, war die Tatsache, sie hatte einen sehr losen Umgang mit den Jungs und hatte schon mit etlichen Jungs auch intimen Kontakt. Und ich dachte so für mich, das kann doch nicht sein, da schickt jemand, so eine gut christliche Familie, ihren Jungen in die junge Gemeinde und dann wird er dort verführt und dann kommt er. Und ich entwickelte gegenüber diesem Mädchen Wutgefühle und Abneigung. Und dann hat es sich ergeben, dass ich mit ihrem Mann ins Gespräch kam. Und wir kamen in ein tieferes Gespräch und in diesem Gespräch hat sie mir einen Teil ihrer Geschichte erzählt. Und das hat mich sehr nachdenklich gemacht. Sie erzählte, dass sich die Eltern ihre Eltern getrennt haben, als sie 3 Jahre alt war. Der Vater war wohl alkoholkrank und die Mutter hat sich getrennt, hat seinen neuen Partner gefunden, mit dem neuen Partner ein Kind wieder gehabt, also ein Halbbruder oder Halbschwester, weiß ich nicht mehr, ob das Junge oder Mädel war. Und sie war das fünfte Rad am Wagen. Der Stiefvater hat sich nicht sehr um sie gekümmert. Die Mutter hat mit ihrem neuen Kind zu tun gehabt. Ihr leiblicher Vater hat sich auch nicht um sie gekümmert. Sie war ein Leben lang auf der Suche nach Anerkennung. Auf der Suche, dass sie jemand liebt, dass sie jemand so mag, wie sie ist. Und dann konnte sie mit 14 in die Disco gehen. So war das damals zu DDR-Zeiten. Da konnte sie gehen und der erstbeste Junge, den sie traf, der hat ihr bei einer Rundumleuchte ins Ohr geflüstert, dass sie ihn liebt und sie hat sich viel zu schnell und viel zu zeitig ihm auch körperlich hingegeben und dann hat er sie ausgelacht, weil er mit seinen Freunden eigentlich nur ausgemacht hat oder gewettet hat, dass er sie rumkriegt. Ihr kennt ja diese Szenen alle aus eurer eigenen Jugendzeit. Sie war tief enttäuscht, bitter enttäuscht, hat es nochmal versucht und nochmal versucht und immer wieder mit demselben Ergebnis, auf der Suche nach Liebe immer wieder ins Fettnäpfchen getreten. Und am Ende hat sie sich gesagt, wenn das so ist, dass mich die Kerle verarschen, dann kann ich das auch umdrehen und dann kann ich die Kerle verarschen. Mit einem Mal war meine Wut weg. Mit einem habe ich das Mädchen verstanden. Ich finde es nicht okay, dass wir uns bitte nicht falsch verstehen. Ich fand es nicht okay. Aber mit einem Mal begriff ich das. Was kann denn ich dafür, dass ich eine gute Kinder- und Jugendzeit hatte? Was kann denn ich dafür, dass ich eine Mutter hatte, die mich geliebt hat? Hat da keiner rausgesucht von uns. Und manche Verhaltensweisen entstehen aus Schlussfolgerungen, die man aus dem Erlebten gezogen hat. Und dann ist es ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir die Dinge nochmal von der anderen Seite sehen, Menschen nochmal von der anderen Seite sehen, andere Dinge wahrnehmen, unsere Sinne ändern. Und dann kann man vielleicht mit einmal nicht mehr hassen. Und ich konnte dieses Mädchen nicht mehr verurteilen. Ich fand es nicht okay, aber ich habe sie verstanden. Und Alfred Adler, der Begründer der Individualpsychologie, hat einen Satz gesagt, der heißt, wenn Sie sagen können, wenn ich seine oder ihre Geschichte gehabt hätte, wäre ich unter Umständen genauso geworden, dann haben Sie einen Menschen verstanden. Ich finde den Satz genial. Wenn ich seine oder ihre Geschichte kenne. Oder ein Beispiel aus der Kriegsweihnacht, aus der Weltkrieg. Die meisten von uns werden das Beispiel kennen. Irgendwann erklang zwischen den Schützengräben in Belgien, als sich deutsche Engländer gegenüberstanden, oh du Fröhliche. Und dann sind sie aus den Gräben raus und sind in die feindlichen Schützengräben und dann haben sie gemeinsam Weihnachten gefeiert und die Folge war, sie konnten nicht mehr aufeinander schießen. Weil sie sich mit einmal kennengelernt haben von einer anderen Sache, haben sie eine ganz andere Sache wahrgenommen und deshalb, liebe Gemeinde, macht die Hasstiraden nicht mit, die in unserer Zeit passieren. Alle hassen die und alle hassen jene. Wir müssen die Menschen verstehen, warum sind sie geworden, wie sie geworden sind. Was haben sie für eine Geschichte? Diese Pauschalverurteilungen bringen nichts. Und was wäre das für ein Segen, wenn die zwei Brudervölker Ukraine und Russland wenn sie sich gegenseitig anfangen würden zu verstehen, warum passiert was wie, und nicht einfach auf die Propaganda hereinfallen. Und dann dürfen bestimmte Sportler nicht mehr an Olympiade und Wettkämpfen teilnehmen, weil man sie einfach hasst und so. Ich kann da nicht mit. Und wenn wir neue Dinge wahrnehmen, dann kann es passieren, ich merke mit einem Mal, ich muss nicht mehr perfekt sein. Viele Menschen haben ja immer den Eindruck, sie wollen perfekt sein. Und viele scheitern daran, dass sie eben nicht perfekt sind. Aber wenn ich die Bibel richtig verstehe, ist Perfektsein nicht die Voraussetzung für das Ankommen in der Ewigkeit, sondern sein Herz dem Herrn schenken. Paulus sagt also, ändert euch. Aber was ist das Ziel der Änderung? Und da bin ich beim zweiten Teil. Wir sollen unsere Sinne erneuern, um das Gute und das Zielgerichtete, also das Ziel zu erkennen. Und da ist natürlich die spannende Frage, was ist das Ziel? Vielleicht ist es ein bisschen einfach zu sagen, das Ziel ist die Ewigkeit. Ich sehe das so, gar keine Frage, aber vielleicht ist das ein bisschen einfach. Vielleicht kann man sich auch darauf einigen, dass das Ziel des Lebens ein erfülltes Leben ist. Egal wie alt der Mensch geworden ist. Manche müssen ja zeitig gehen, manche dürfen sogar nicht gehen. Wir haben zurzeit eine ältere Dame vor uns, die geht an die 100, will gerne gehen und kann nicht und erlebt dann, dass junge Menschen sterben, oft Familienväter oder Mütter, das ist dann schon bitter. Aber die Frage nach dem Ziel ist ein erfülltes Leben. Das ist die interessante Frage, was ist ein erfülltes Leben, das zielgerichtet ist? Da gibt es so ein Gebet von einem Psalm, der ein gläubiger Mann war und der betete, ihm geht's hundeelend und dem Gottlosen geht's so gut. Und dann steht bei dem Psalm, ihr Ende seht an, ihr Ende seht an. Das finde ich sehr interessant. Das Leben entscheidet sich immer erst am Ende. Zwischendrin sind wir unterwegs. Also, in meiner Bekanntschaft ist ein Mann jetzt gestorben, der hatte alles, eine tolle Karriere, mehrere Firmen, alle, ein Schiff an der Ostsee, eine Wohnung an der See, hatte alle Kontakte zu seiner Familie abgebrochen, war arrogant und überheblich, hatte alles, die Leute, die ihn von außen gesehen haben, werden ihn beneidet haben. Und er ist alt und verbittert und einsam in einem Pflegeheim gestorben, weil sich alle von ihm abgewandt haben. Und da ist natürlich die Frage, ist das das Ziel? Wollen wir dahin? Was ist gelingendes Leben? Ich hatte mal ein Erlebnis, das fand ich sehr interessant. Ich war in einer Firma eingeladen. Die Firma ist eine Baufirma gewesen im Erzgebirge. Der Chef, der sagte, ich bezahle übertariflich und trotzdem meckern alle meine Mitarbeiter. Ist immer zu wenig. Kann sie nicht mal was machen? Ein Thema. Da habe ich gedacht, was soll ich denn da machen? Was soll ich denn da machen? Ne, dann ging er ein bisschen hin und her und dann habe ich gesagt, wir können ja mal das Thema machen, wenn Meckern wirklich helfen würde. Und da hat er gesagt, ja, und dann hat er das organisiert mit den Bauarbeitern. Es waren 20 Leute, die kleine mittelständische Firma, der Freitagnachmittag hat er Mittag gesagt, können alle heimgehen, duschen, Nachmittag um 3 sollten sie alle in so einer Bowlingbar sein. Da gab es Kaffee trinken, anschließend sollte ich meinen Vortrag halten, eventuell mit ihnen ins Gespräch kommen, dann konnten sie bowlen und am Ende Abendessen hat er alles bezahlt, er hat die Ausfallstunden bezahlt, das Essen alles bezahlt. War so ein bisschen unglücklich, weil das ein Freitagabend Ende September war, ich werde es nie vergessen, war ein ganzes Stück vor Corona, war ein Freitagabend, Sonnabend, es war ein sehr herrlicher, sonniger Ende September-Tag und Sonnabend war ein Wettersturz gewältet mit schlechtem Wetter. Also wer nochmal grillen wollte, hätte an dem Freitagabend grillen sollen und nun waren die vom Alten alle dazu verdonnert, da hinzukommen und den Psycho-Furzi anzuhören. Die waren natürlich null motiviert, ne? Null. Und so saßen die auch dort. Und während des Kaffeetrinkens, ich hatte mein Unterhemd schon durchgeschwitzt, weil ich dachte, was soll das werden? Das bin ich überhaupt nicht gewöhnt. Immer wo ich dort bin, sind die Leute freiwillig gekommen. Man nennt es ja Zwangskontext, wenn die da hingeprügelt werden. Der hat es zwar bezahlt, aber die hatten null Bock. Und ich habe im Stehen gebetet und habe gesagt, Herr, was soll das werden, was soll das werden, was soll das werden? Ich wurde total unruhig und dann war das Kaffeetrinken zu Ende und dann hatten wir ausgemacht, dass der Juniorchef mir 3 Fragen stellt, damit die mich ein bisschen kennenlernen. Und da war, die 2 Fragen habe ich vergessen, aber eine Frage, die er gestellt hat, war, was hast du gemacht, bevor du diese Arbeit jetzt machst hier? Und da habe ich zu ihm gesagt, es gibt den Kairos Gottes, den Zeitpunkt Gottes. Das ist der Zeitpunkt Gottes, dachte ich, das war meine Antwort auf mein Gebet. Da habe ich gesagt, Jugendarbeit gemacht. Und die Jugendarbeit ist die schönste Arbeit der Welt. Jetzt habe ich angefangen, über Jugendarbeit zu schwärmen. Immer junge Menschen, hübsche Mädels, kernige Kerle, verliebte Paare, immer. Und dann, also das ist ja herrlich. Und es kommen jedes Jahr neue Jugendliche dazu und immer wieder neue Jugendliche. Und wenn die dann in die Krise kommen, sind die ja weg aus der Jugendarbeit. Du hast immer nur Verliebte, immer nur Schöne. Ja, das ist wunderschön. Und jetzt, und damals war meine Stiefmutter im Pflegeheim in Oelsnitz in Bethesda und jetzt sage ich, habe ich meine alte Mutter im Pflegeheim. Gehe jede Woche hin und was muss ich im Pflegeheim entdecken? 90% der Menschen sind verbittert. Verbittert, alt und verbittert. Und, sagte ich, keiner von den Jugendlichen will mal so enden. Und doch enden sie so. Da muss man doch mal die Frage stellen, was ist unterwegs schiefgelaufen? Die Frage muss man doch mal auch stellen dürfen. Da muss doch was schiefgelaufen sein, dass man im Alter so geworden ist. Und das wollte doch keiner. Und mit einem Mal guckten mich die Menschen an und ich hatte eine Freiheit, dort zu reden. Es war für mich erstaunlich. Ich war ja kein Frommer dabei, waren ja alles Leute, Bauarbeiter, kernische Typen, wie ich sie mag. Und das ist die Frage, was braucht man denn, um zielgerichtet anzukommen, wo man hin will? Bronnie Ware, eine australische Krankenschwester und Palliativpflegerin, betreute jahrelang todkranke Menschen und fragte, kann man ja nicht jeden fragen, aber fragte manche am Ende ihres Lebens zu den Dingen, was bereuen sie am meisten? Das ist ja hochinteressant. Man muss ja das Leben mal vom Ende her denken, vom Ziel. Was bereuen sie am meisten? Und wenn sie nochmal zurücktreten können, was würden sie anders machen? Da war von allen Antworten, die Menschen gegeben haben, nicht ein einziger materieller Wunsch dabei. Keiner sagte ein Auto, keiner sagte ein anderes Haus. Nicht ein einziger materieller Wunsch. An den ersten 3 Stellen stand, erstens, ich wünschte mir, ich hätte mehr Freundschaften gepflegt. Als zweites kam, ich wünschte mir, ich hätte mehr Gefühle gezeigt. Und als drittes kam, ich wünschte mir, ich hätte den Mut gehabt, mehr ich selber zu sein und nicht nur nach den Erwartungen der anderen Menschen zu fragen. Das Lebensmotto meiner Ursprungsfamilie. Was sollen denn da die Leute denken? Das gibt's hier nicht, aber in Oelsnitz ist es so gang und gäbe. Das ist so verrückt. Man traut sich nicht, sein eigenes Leben zu leben. Die Leitkenten denken. Und Paulus bricht das runter und sagt, was führt dazu, dass man ein erfülltes Leben haben kann? Was führt dazu? Und ich will aus der Fülle dessen, ein paar Zeilen weiter, greift der Paulus das auf. Was führt dazu, dass man am Ende des Lebens auch auf ein erfülltes Leben zurückschauen kann? Da müsste man jetzt eine eigene Predigt machen, aber ich finde, wenigstens nochmal anzudeuten am Schluss, obwohl jeder Punkt alleine eines näheren Bedenkens auch wert wäre. Und da sagt er, als erstes führt dazu Paulus Vers 9 im selben Kapitel, die Liebe sei ohne Falsch, Echtheit, Ehrlichkeit, Echtheit, Aufrichtigkeit, kein Maskenspiel. Allein darüber lässt sich ein ganzer Abend machen oder eine ganze Predigt. Das zweite, Vers 10, die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich, einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Gegenseitige Ehre und Wertschätzung. Liebe Männer, wann habt ihr das letzte Mal eurer Frau gesagt, dass es fein war, was sie gekocht hat? Oh. Vielleicht mit einem kleinen Klaps, so ein bisschen oberhalb des Rückens. Fein hast du das gemacht. Die kocht es wieder. Werde sehen. Weil der Mensch braucht Wertschätzung und Anerkennung. Aber wir wollen sie immer nur haben, aber nicht geben. Das ist doch verrückt. Wir müssen anfangen, das wahrzunehmen. Oder seid nicht träge, Vers 11. Ach, was erlebe ich für Leute? Das ist alles egal, ich kann sowieso nichts ändern. Von 80 Millionen Deutsche sagen 40 Millionen, was sollte ich alleine schon ausrichten? Du kriegst doch die Krise, oder? Also die Frage des Aktivswerden. Gastfreundschaft, Vers 13. Segnet ihr euch Fluchen, sind ja alles Dinge, die uns bekannt sind. Einigkeit eines Sinnes sein, ein Ziel verfolgen in einer Gemeinde. Das sollen wir wahrnehmen. Ich habe es jetzt bloß nochmal angedeutet. Also zum erfüllenden Leben, zum gelingenden Leben führen nicht in allererster Linie materielle Wünsche, das weiß ja jeder, sondern eben diese Dinge. Und so sind wir wieder am Anfang, wo Paulus schreibt, stellt euch nicht der Welt gleich. Das ist nicht die Aufforderung, den Spaß beiseite zu lassen, sondern der Weg zu einem gelingenden Leben zu suchen und sich nicht von der Masse treiben zu lassen, wie viele heute tun und vielleicht auch damals taten, sonst hätte es ja Paulus nicht so gesagt. Und ich sage es zum Schluss nochmal, hier geht es nicht um Perfektionismus, dass wir das perfekt hinkriegen, dass ich alles richtig mache. Im Gegenteil, Perfektionismus macht vieles kaputt. Hier geht es um eine Richtung. Und die uns am Ende ans Ziel bringt. Und wenn man dann noch sagen kann, am Ende seines Lebens, so wie meine Frau es sagen konnte, als ich sie gefragt habe, hast du Angst vor dem Tod? Und sie sagte dann, nein, ich weiß ja, wo ich hingehe. Dann lebt sie es ganz anders und dann stirbt sie es ganz anders. Und das ist auch für die Hinterbliebenen ganz anders. Und das ist ein erfülltes Leben. Und dass wir auf diesem Wege einen Schritt weiterkommen in diesem Jahr, das wünsche ich euch und mir. Ich sage mir das ja auch immer wieder selber. Und Gott möge es schenken, dass es uns gelingt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, unser Verstand, unsere Gefühle, unsere Sinne, der bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.